Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Erneuerbar. Mein Name ist Thorsten Sobel, ich bin der Gründer von ApeWire und wir werden vor allem heute über das Thema Materialien, Materialwissenschaften sprechen. Ein sehr zentrales Element der Nachhaltigkeit, nachhaltigen Zukunft. Und ich freue mich ganz besonders, heute eine wahre Expertin auf dem Gebiet zu Gast zu haben. Sie ist Co-Gründerin von Exometa. Herzlich willkommen an der Erneuerbar, Barbara Bachus.
Hallo Thorsten, schön, dass du mich da hast.
Ja, sehr schön. Dann sage ich gleich mal, wie es sich am Bar gehört. Prost! Und würde gleich mit dem ersten Thema starten.
Politik und Förderungen.
Und zwar habe ich gesehen, dass es ab nächstem Jahr schon einen digitalen Produktpass geben wird. Sozusagen eine Ausweispflicht für Produkte. Die wird Anfang nächsten Jahres schon live geschaltet. Das reicht von Batterien bis Textilien, Unterhaltungselektronik. Und genau, das zeigt ja, wie relevant das Thema ist und wie aktuell. Ich glaube, das wird für Endverbraucher relevant werden, aber auch für Unternehmen. Und ich weiß, dass du dich mit dem Thema mehr beschäftigst, dass das bei euch ein wichtiges Element ist. Und vielleicht kannst du kurz sagen, was kommt denn da genau auf uns zu und was hat das für eine Rolle aus Sicht der Materialwissenschaften?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der erste Punkt, dass Materialien so ein bisschen in den Fokus gerückt sind. Es ging eigentlich schon los damals noch, wie Corona-Zeiten waren, man gemerkt hat, es gibt einen gewissen Materialengpass und wir müssen als Europäer auch schauen, dass wir das Ganze irgendwie stemmen. Und dementsprechend begrüße ich das sehr, weil so ein digitaler Produktpass ist ja ein Lebenslauf, ein Ausweis von einem Produkt. Und zwar ist es ja im Grunde mit verschiedenen Schraubstellen kommt es einher. Das eine ist natürlich die Materialzusammensetzung, wo Exometa ganz spezifisch eingreift, können wir gleich noch drauf zu sprechen. Da geht es aber auch um Herkunft, wie baue ich gewisse Sachen ab, um Herstellung, Reparatur, Recycling, Entsorgung. Also im Grunde das ganze Thema auch Circular Economy, wie kann ich das Produkt am Schluss dann wieder in den Kreislauf bringen. Und da braucht man einfach einen regulativen Pass, der die ganzen Prozesse eben auch untereinander vergleichbar macht und somit auch die Red Flags aufzeigt oder einfach Materialien, die im Grunde schon einen sehr, sehr guten Fußabdruck haben. Und da spielt bei Exometa vor allem die Materialzusammensetzung eine wichtige Rolle. Das heißt, wie kann man versuchen, wirklich auch ein besseres alternatives Material zu finden, wo man vielleicht keinen Abbau hat oder wo die Herstellung nicht kritisch gesehen wird und somit quasi einen besseren digitalen Produktpass hat.
Habe ich am Anfang nicht erwähnt, es wird dann auch sehr transparent gemacht. Ich habe gesehen, es gibt einen QR-Code auf Produkten, den es dann geben muss, dass jeder das auch einscannen kann. Dann wird man, wie du erwähnst, sehen, wo das herkommt. Wird das denn dann so sein wie bei Lebensmitteln, dass man sieht, okay, was ist die chemische Zusammensetzung, was sind wirklich in den Produkten drin? Oder wie kann man sich das als Kunde, Nutzer vorstellen? Wie wird man von diesem Produktpass mitbekommen und welche Informationen wird man da in Richtung Materialien überhaupt mitkriegen?
Genau, also es ist eben mit einem QR-Code und es soll sehr transparent sein. Also man kann dann wirklich eben die Themen, die ich schon angesprochen habe, eben wirklich genau nachverfolgen. Was ist denn da überhaupt drin in diesem Produkt? Wo kommt es her? Wie wird es hergestellt? Was sind vielleicht auch die Reparaturersatzbausteine und wie kann ich das Ganze recyceln? Also es soll nicht nur uns Unternehmen helfen, da eine gewissere Transparenz zu haben, sondern eben auch den Customer selber wirklich auch eine ehrliche Transparenz zu geben, um Verkauf oder Kaufsentscheidungen treffen zu können, beziehungsweise auch zu überlegen, okay, gehe ich vielleicht mit einem anderen Material. Wichtige Themen in dem Bereich sehe ich vor allem Batterien, da sprechen wir auch nochmal später drauf. Oder eben auch sowas wie Solarzellen, also überall, wo es jetzt sehr intransparent gerade aktueller Markt ist. Man muss sich auch vorstellen, das vielleicht noch dazu gesagt, es hört sich immer so einfach an, ein Batteriematerial beispielsweise, aber das besteht ja aus so vielen Untermaterialien, dass der Überblick selbst für Batteriehersteller eigentlich bis dato noch nicht gegeben ist.
Aber kann man denn schon bei euch so einen Trend sehen, was sich jetzt daraus entwickelt? Werden bestimmte Materialien jetzt mehr nachgefragt oder manche weniger? Bei Batterien wahrscheinlich jetzt oder schon länger unabhängig vom Produktpass, dass Kobalt weniger genutzt werden soll wegen der Herstellung, der Herkunft, teilweise jetzt im Kosten. Kann man da schon aktuell so einen Trend sehen in der Vorbereitung? Weil, wie gesagt, nächstes Jahr fängt es an, ab Februar, mit Batterien. Dann kommen im gleichen Jahr auch noch Textilien und weitere Themen dazu. Wohin geht denn das? Was für Materialien sind denn da jetzt besonders gesucht oder besonders gefragt? Und welche werden wegen des Passes oder generell jetzt aktuell vermieden?
Ja, also das wäre, ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Unternehmen da schon sehr gut vorbereiten und wir schon einen Trend erkennen könnten, aber wie es so oft ist, schaut man sich meistens solche Themen erst an, wenn es eigentlich schon brennt irgendwo. Also ich kann dir jetzt da kein Cluster nennen, was wir sehen, es wird häufiger genutzt oder in dem Bereich. Was ich aber sagen kann, dass es unabhängig von den Materialien, die Unternehmen einfach den Druck haben, schon alleine aus Kostengründen oder eben Supply Chain, also wie bekomme ich das Material am Schluss auch her, schauen, dass sie alternative Substitute finden zu den Produkten oder Materialien, die sie verwenden. Was meine ich da jetzt ganz konkret damit? Es ist beispielsweise, dass man eben versucht, du hattest schon genannt, Batterie, man schaut, dass man batterieeffizienteres Material ohne Lithium findet, mit denselben Eigenschaften, also so, dass man keine Einsparung in der Performance hat, aber eben einen kritischen Rohstoff nicht mehr inkludiert hat. Ein Beispiel weiterhin, oder ein weiteres Beispiel, weil es kommt ja dann auch quasi die Elektronik dazu, das soll ja auch eins der ersten sein im Produktpass, ist beispielsweise so Kühlschränke, Isolationsmaterialien für Kühlschränke ist ein brennendes Thema, wo man eben versucht, so kritische Rohstoffe zu vermeiden und nichtsdestotrotz die Energieeffizienz von dem Kühlschrank auch hochzuhalten.
Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn man hier zuhört, dann weiß man, man sollte sich spätestens jetzt damit beschäftigen, das wird sehr relevant sein und dass man nicht erst im Februar nächsten Jahres dann merkt, oh, da gibt es jetzt was zu tun. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, bei Exometa, ihr helft bei der Suche nach neuen Materialien und ihr arbeitet viel mit KI. Jetzt ist KI natürlich auch immer aktuell in der Kritik, weil es sehr viel Energie verbraucht, aber ihr zeigt ja, dass man damit auch neue und hoffentlich nachhaltigere Materialien finden kann. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie hilft euch denn KI? Und was macht ihr und wie geht ihr vor, wenn ihr jetzt neue Materialien sucht? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele oder Einblicke, wie ihr da genau vorgeht?
Ja, genau. Also vielleicht einen Satz zu uns, wie wir es machen oder was wir machen. Also Exometa, wir haben eine Plattform entwickelt, wo Unternehmen bessere Materialien einfacher entwickeln oder finden können. Das bedeutet, wir simulieren Materialien an der Molekularstrukturebene und brechen das runter auf den Eigenschaften, die Unternehmen brauchen. Also wenn wir jetzt bei dem Kühlschrankbeispiel bleiben, BSH kommt zu uns und sagt, sie brauchen ein Isolationsmaterial, das vielleicht eine gewisse Dichte hat von den Molekülen, das eine gewisse Temperaturbeständigkeit haben soll, aber eben leicht sein soll, einen geringen CO2-Fußabdruck und geringe Kosten beispielsweise. Und dann simulieren wir das Ganze und zwar gehen wir unabhängig, ob es ein Material schon gibt oder ein komplettes neues Material ist vor. Das bedeutet, es kann sein, dass die mit uns ein alternatives Material finden, was vielleicht in der Literatur Patente schon gibt, was perfekt passt, oder dass sie ein komplett neues finden. Und wir benutzen Machine Learning, aber wir benutzen das nicht ausschließlich, sondern wir benutzen auch Simulationsmethodiken, die es eigentlich in der Wissenschaft schon relativ lange gibt und wo man sich eben sicher sein kann, dass die Ergebnisse, die rauskommen von simulierten Materialien, auch umsetzbar sind. Da komme ich nämlich schon ein bisschen zu dem KI-Thema zu sprechen. Wir nehmen das dann immer her, also KI oder AI, bezogen auf den spezifischen Use Case und bezogen auf die spezifischen Eigenschaften von Materialien, trainieren das Ganze auf unseren internen Datensatz und können somit das Ganze halt hochskalieren. Das bringt uns bei Exometa eine enorme Geschwindigkeit rein. Und einfach, wir können Materialien predikten, vorhersagen, die wir vielleicht mit den Methodiken, die ich erwähnt habe, nicht vorhersagen könnten. Das heißt, es gibt uns bei Exometer einen größeren Materialmarkt und eine gewisse Schnelligkeit. Du hast es schon angesprochen, es braucht enorm viel Energie, weshalb wir das eben punktuell einsetzen. Also das heißt, immer wenn es für uns Sinn macht, immer wenn wir wissen, wir können das skalieren oder es gibt eine Limitierung an den Methodiken, die wir verwenden, benutzen wir Machine Learning oder AI aktuell. In der Zukunft ist es geplant, dass es noch viel weiter eingesetzt wird, aber immer mit sehr smarten Algorithmen, sodass wir uns die Computational Cost auch im Hintergrund sparen können.
Okay, weil der Lösungsraum ist ja wahrscheinlich extrem groß. Es gibt ja, wenn ihr jetzt ein bestimmtes Material sucht, dann gibt es ja nicht 100 oder 200 verschiedene Kombinationen, sondern Trilliarden, nehme ich an, und noch mehr. Wie groß ist denn, wie kann man sich das vorstellen, wie komplex ist denn überhaupt so eine Fragestellung?
Ja, also die konkrete Zahl ist 10 hoch 60 Materialkombinationen da draußen gibt es. Also eigentlich ist es schier unendlich. Das haben Wissenschaftler mal ausgerechnet. Wenn man jede Sekunde ein neues Material eigentlich erfinden würde, ist man noch immer nicht am Ende der Materialkombinationen. Dementsprechend kann man sich das sehr, sehr komplex vorstellen, weil man eben nicht nur in Materialkompositionen denkt, sondern eben, man muss sich vorstellen, für jedes Material gibt es eben mehr als 50, 60 Eigenschaften. Das heißt, die Zusammensetzung ist wieder sehr komplex. Wie machen wir das? Wir haben uns mit den Methodiken fokussiert auf gewisse Materialkategorien. Das sind inorganische Materialien, Alloys, Legierungen und Polymere. Und wir machen das so, in den Bereichen haben wir einen riesen Datenpool. Da benutzen wir öffentlich zugängliche Daten, die eben auf denselben Methodiken beruhen, die wir verwenden. Mit verschiedenen Kundenprojekten erweitern wir unseren Datenpool und benutzen eben Machine Learning. Was wir nicht machen, ist, dass wir alle Materialien simulieren, weil das ist unmöglich und das würde die Kosten, also funktioniert nicht. Das heißt, wir gehen da wirklich immer iterativ vor und Schritt für Schritt. Jetzt in Alloys bezogen oder Alloys bezogen wissen wir, okay, das sind die Themen, die gebraucht werden und dann simulieren wir in diesen Klassen mit dem Kundeninput auch durch und von dem Pool erweitern wir uns dann. Es gibt aber auch hier Grenzen. Also 80% kann man simulieren. Digital, das ist gar kein Problem. Aber im letzten Schritt musst du ins Labor gehen und die Daten validieren. Das machen wir oder das machen unsere Kunden oder Partner und die Validierung muss danach wieder zurückgespielt werden. So wird das System einfach besser und somit hat man quasi eine geringere Fehlerquote.
Sehr spannend, dann werden bestimmt einige neue Materialien demnächst oder ständig neue Materialien auf den Markt kommen mit neuen spannenden Eigenschaften. Und ich glaube, ein wichtiges Element, wir haben es gerade auch schon angesprochen, ist die Batterie.
Batteriespeicher.
Beim digitalen Produktpass wird es nächstes Jahr kommen, dass es ab Mitte Februar verpflichtend wird, ab, ich glaube, 2 Kilowattstunden, also schon nicht alle industriell genutzten Batterien fallen darunter. Jetzt habe ich passend dazu gerade einen aktuellen Artikel gefunden aus Autobild, der fragt provokant, wann kommt der Wunderakku für superschnelle E-Autoladen. Das treibt, glaube ich, die Branche schon ziemlich lange umher, wobei die aktuellen Batterien natürlich auch schon sehr leistungsstark sind. Da hat sich ja in den letzten Jahrzehnten auch sehr viel getan. Die aktuellen Lithium-Ionen-Batterien, die in den 90er Jahren den Durchbruch hatten beim Walkman, Discman, die Älteren werden es noch kennen. Und aber auch da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Bevor wir vielleicht noch über ein paar einzelne sprechen, was macht denn diese Batterien aus Materialwissenschaftssicht so interessant? Also ist das einfach nur das Potenzial, weil wir haben es in vorigen Folgen auch schon besprochen, es ist ein sehr zentrales Element der Energiewende, damit ich erneuerbare Energie zwischenspeichern kann für die Elektromobilität. Aber was macht es denn aus Materialwissenschaftssicht interessant oder vielleicht auch komplex oder schwierig?
Also das Potenzial, natürlich den Impact, den man haben kann, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern grundsätzlich Innovation in dem Bereich ist natürlich ein Riesentreiber. Aber aus Materialsicht ist es so ein Multimaterialsystem und das macht es komplex, aber auch interessant. Was bedeutet das? Eine Batterie besteht ja nicht nur aus einem Material und du optimierst ein Material und dann ist gut, sondern es besteht aus Kathode, Anode, Elektrolyt, Separator, Binder, Additive. Und das bedeutet, eine gute Batterie fällt und steht mit dem Zusammenspiel und ist nicht additiv. Also das heißt, wenn ein Material vielleicht eigentlich super isoliert ist und super funktioniert im Einzelnen, kann das aber sein, dass das im Stack drin komplett versagt. Und dann muss man das Ganze wieder von vorne anfangen. Und das macht es halt sehr, sehr komplex und immer auch zusätzlich als zweiten Punkt sind halt die ganzen Trade-offs, die man da drauf braucht. Also es muss sicher sein, es muss eine gewisse Energiedichte haben, es muss eine gewisse Lebensdauer haben, was man ja auch beim E-Auto jetzt merkt. Viele verzögern den Kauf, weil sie sagen, okay, wir warten mal noch ab, bis die Batterien irgendwie...
Die Wunderbatterie.
Genau das ist es. Dann brauchst du eine Ladegeschwindigkeit, dann soll es aber Nachhaltigkeit sein und... Für den Kunden soll es natürlich kosteneffizient sein. Also das bedeutet, diese zwei Faktoren sind aus Materialperspektive, dass die unterschiedlich eben den Zusammenspiel zählt, enorm komplex und interessant und eben, dass die Anforderungen so kontrovers eigentlich sind in der Materialwelt und das Ganze muss man zusammenbringen.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Lithium-Ionen-Batterien schauen, die gibt es ja, wie gesagt, seit den 90er Jahren in Serienfertigung, in großer Nutzung. Da gibt es unterschiedliche Chemiezusammensetzungen, Nickel, Mangan, Kobalt. Ich hatte vorhin schon angesprochen, Kobalt will man reduzieren. Dann gibt es Lithium-Eisenphosphat, die zwar ein bisschen schwerer sind, aber dafür deutlich günstiger, die jetzt auch in Fahrzeugen teilweise eingenutzt werden. Das sind ja vielleicht nur zwei verschiedene Chemien, aber darunter gibt es ja noch ganz viele Details. Wie entwickelt sich das denn weiter, wenn das jetzt seit 30 Jahren bekannt ist und auch schon genutzt wird, in welcher Justierung arbeitet ihr denn da noch weiter oder wo sind da überhaupt Potenziale bei so einer gefühlt ausgereiften Technologien wie Lithium-Ionen-Batterien, die sich schon sehr bewährt hat, aber wo kann man denn da überhaupt noch dran schrauben?
Genau, also es gibt natürlich den Ansatz, dass man sagt, man geht weg von Lithium-Ionen-Batterien. Es ist tatsächlich gar nicht so unerfolgreich, die Technologie Natrium-Ionen beispielsweise ist so ein Thema, was du dir halt anschauen kannst und da ist das Potenzial für neue Materialien oder alternative Materialien eigentlich noch relativ groß. Wenn man Lithium-Ionen-Batterien anschaut, ausentwickelt ist es noch lange nicht, weil wie eben oben schon erwähnt, hat es so viele unterschiedliche Zusammensetzungen, dass du immer mal wieder eins optimieren kannst. Weil wenn das ausentwickelt wird, dann hätten wir eine ganz lange Lebensdauer, dann hätten wir schon eine ganz lange Reichweite. Die Batterie hat keine Reichweite, aber in den Fahrzeugen verbaute Reichweite beispielsweise. Also das heißt, wir sehen da schon immer, wir haben so 2-3 Batterieentwicklungskunden auf unserer Plattform drauf, die unterschiedlich optimieren der Materialzusammensetzung. Also die einen schauen sich die Kathode an, die anderen schauen sich den Festkörper an. Dann gibt es Anodenbereiche, die du sehr, sehr gut optimieren kannst. Das heißt, hier kannst du noch einiges rausholen, aber, und das finde ich eigentlich am spannendsten, ist tatsächlich, dass du in eine komplett neue Technologie reinstartest. Und da, wie gesagt, sehe ich gerade ziemlich vielversprechendes Natrium-Ionen, die einfach günstig sind, keine Rohstoffe enthalten, die jetzt sehr kritisch sind, die eigentlich schnell ladefreundlich sind, eine geringere Energiedichte haben. Also es spricht vieles davon, es muss halt noch industrialisiert werden im Grunde.
Also kannst du kannst die Frage aus dem Artikel beantworten, wann der Wunderakku kommt. Du sagst, es ist die Natriumbatterie, aber wann die kommt, hast du da eine Prognose, wann es in den Autos, also in dem Artikel stehen ja auch ganz viele Beispiele, Toyota setzt das ein, BMW und Mercedes arbeiten an Projekten und es ist ja auch technisch schon möglich, aber noch ein ganzes Stück weg von dem Serienauto. Ich wüsste jetzt nicht, wann das nächste Serienauto kommt, das wirklich eine Feststoffbatterie oder eine Natriumbatterie nutzt.
Also ich wüsste auch nicht.
Aber du sagst, es sind noch sehr viele Feinjustierungen, die notwendig sind in verschiedenen Bereichen, damit das wirklich dann auch vom Kosten, von der Brennbarkeit, also Nichtbrennbarkeit, von der Sicherheit möglich ist. Hast du da Kannst du da irgendwie so ein, jetzt nicht ein bestimmtes Jahr sagen, aber kannst du da irgendwie so einen Einblick geben, wann man da mit dem nächsten Durchbruch oder den nächsten Sprung rechnen könnte, in welcher Zeit oder was muss dafür noch gemacht werden, unabhängig jetzt von Jahreszeiten? Wie weit sind wir davon entfernt?
Ja, also die Antwort wäre jetzt sehr provokant zu sagen, wer wird das Rennen machen? Sind es die asiatischen Länder oder die europäischen Länder? Aber da müsste das Ganze mit sehr negativen Prognosen hinterlegen. Daher sehr schwer einzuschätzen, aber man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, die nächste Serienproduktion wird es nicht haben. Und ich bin tatsächlich nicht in der Automobilbranche so inkludiert, dass ich weiß, wann welche Serienproduktion einsetzt, dann ist es sicherlich nur ein paar Jährchen entfernt. Es kann aber sehr schnell gehen, wenn man halt bewiesen hat, dass ein gewisser Materialstack gut funktioniert, dann kann das Ganze schon auch schnell gehen. Super schwierig einzuschätzen, Thorsten, da will ich jetzt, glaube ich, keine Prognose
abgeben. Ja. Aber du siehst, die Natriumbatterie schon hat einen kleinen die Nase vorn gegenüber der Feststoffbatterie, weil solange ich jetzt in der Autoindustrie arbeite, wurde immer die Feststoffbatterie, also eine Batterie ohne flüssige Elektrolyte, die dann auch feuerbeständiger ist und viele andere Vorteile hat, wurde immer als heiliger Gral versprochen, der dann irgendwann kommt. Und wenn das möglich ist, wird sich sehr viel ändern, wird die Elektromobilität auf jeden Fall nochmal stark beschleunigt durch die Kosten und durch die besseren technischen Eigenschaften. Aber du siehst schon, weil gefühlt ist die Natriumbatterie so ein bisschen im Schatten von der Feststoffbatterie, siehst du da so einen kleinen Vorsprung?
Ja, also das sind gute Argumente und das kann alles gut möglich sein. Was ich jetzt sehe bei den ganzen Technologien ist, man muss, also das hast du ja auch gesehen beim E-Auto, es braucht also die Technologie dahinter ist meistens gar nicht die Thematik. Die Forschung, du hast es ja gesagt, die Forschung ist eigentlich schon da, man kann das ein oder andere verbessern, man kann schauen, ob man alternative Materialien findet, aber in diesem genauen Thema, muss ich jetzt mal sagen, ist Material vielleicht nicht der Kerntreiber aktuell oder Kerndriver, weil das halt eigentlich schon zumindest gewissermaßen bewiesen worden ist und jetzt geht es halt um die Skalierung und da sieht man, was ein Player wie Tesla bringt. Der beschleunigt einfach mal alles, obwohl vielleicht unsere Automobilhersteller das alles schon im Backlog hätten. Das heißt, es braucht immer jemand, der so vorprescht. Danach kann die Geschwindigkeit irgendwie doch angezogen werden. Von dem her super schwierig zu sagen. Ich kann nur ein Beispiel, deswegen bin ich da so ein bisschen negativ eingestellt. Wir haben uns auch ein neues Auto jetzt angeschaut und wollten eigentlich den BMW haben, den neuen mit der riesen Reichweite, das ja angepriesen wird. Und dann musst du knappe 1,5 Jahre warten, bis das Auto kommt. Und da stellen wir, oder es ist eine wirtschaftliche Frage, aber da steht sich halt der deutsche Automobilhersteller wieder auf den eigenen Füßen, wenn mal eine gute Technologie eigentlich da wäre, dass man mit der Produktion nicht hinterherkommt. Das sind so Influence-Parameter, die das Ganze natürlich auch beeinflussen.
Ja, nehmen wir das mal als positives Zeichen, dass es einfach so nachgefragt ist, dass alle die Autos fahren wollen, was ja auch gut ist. Die Elektromobilität geht ja wirklich auch stark voran und die Fahrzeuge jetzt ohne auch wenn man gar nicht auf die Wunderbatterie wartet, sind ja jetzt schon sehr wettbewerbsfähig, preislich und von der Reichweite. Ich selber fahre einen Smart mit knapp über 100 Kilometer Reichweite, mit dem ich auch 99% der Fahrten abdecken kann. Das heißt, da sind wir schon sehr weit gekommen und durch die Weiterentwicklung, an der ihr auch arbeitet, unter anderem, passiert natürlich sehr viel und da wird es immer weitergehen, sodass die noch wettbewerbsfähiger sind. Und dann würde ich auch gleich auf das nächste Thema übergehen.
Solarenergie.
Bevor wir die Energie speichern können, muss die Energie auch erzeugt werden. Eine wichtige Energiequelle ist natürlich Sonne und somit Solarenergie. Und da habe ich einen Bericht im PV-Magazin gefunden, der darüber spricht, dass Solarmodule Mitte des Jahrhunderts 35% Wirkungsgrad überschreiten könnten. Aktuell sind sie knapp über 20%. Jetzt weiß ich, dass ihr auch in dem Bereich sehr aktiv seid. Wo bewegt sich denn die PV-Branche aktuell? Was sind da die Trends? Was steht uns da bevor?
Genau, Perovskite ist von uns von Anfang an ein sehr wichtiges Thema gewesen. Das ist auch der ausschlaggebende Material gewesen, warum wir Exometa gegründet hatten. Mein Mitgründer damals musste schon Perovskite im Labor umsetzen und meinte, das kann doch gar nicht sein, muss einen effizienteren Weg geben. Also Perovskit auf Silizium, wenn wir da jetzt sprechen, da ist so ein bisschen das, wie du sagst, 26-27% ist schon so, physikalische Limitationen sind bei 29%, was wir aktuell sehen. Aber es gibt schon auch irgendwie Rekorde, also es wird immer besser, da sieht man schon die 33% im Labor. Also so weit sind wir nicht mehr entfernt von der Zielsetzung von 35%. Also das sehe ich sehr, sehr realistisch. Die Frage ist hier eigentlich so ein bisschen, wie langzeitstabil sind die PFS-Kite? Das okay. ist eigentlich die Hauptfrage, die uns aktuell so ein bisschen rumtreibt. Da kommt halt echt so ein bisschen spielt drin rein, die Temperatur, die es ausgesetzt wird, die UV-Strahlen, die Feuchte. Also es ist ein Umfeld, logischerweise, die jetzt nicht förderlich für eine Langlebigkeit des Materials sind, die man aber braucht, um es auch wirklich effizient zu gestalten. Und da sehen wir, dass viele der Kunden, die wir jetzt haben, eben in die Bereiche forschen und versuchen, dass sie noch noch bessere Langlebigkeit im Material eben rausholen. Realistisch gesehen würde ich aber schätzen, bis das Ganze kommerziell eben auch umgesetzt wird oder eben verbessert wird in dem Bereich, würde ich eher noch weit über die 2030er rausschauen. Also auch da gibt es noch einiges zu tun, um eben die Stabilität auch umsetzen zu können, die man quasi jetzt in den Perovskiten auch braucht.
Ja, und wie ist da aktuell die Dauer? Du sagst, dass die Haltbarkeit ist ein kritisches Thema. PV-Anlagen werden wirtschaftlich ja meistens über 20 Jahre geplant mindestens. Ist man davon noch weit entfernt oder geht es da jetzt wirklich hat man den größten Teil schon geschafft und geht es da jetzt noch um die Finalisierung, also um wirklich auch jetzt mit den aktuellen Modulen mithalten zu können? Oder wie weit ist man da?
Das kann ich jetzt in Jahre gar nicht sagen, aber man ist noch nicht in der Zielgerade, weil sonst wäre die Nachfrage bei uns nicht so groß in den Bereichen, was ich sehe. Man ist aber jetzt auch noch nicht ganz weit entfernt. Also bei der Langlebigkeit spielt ja auch eine Rolle, wie bekommt man den Grad auch in 20 Jahren hin? Ich meine, bei uns die Anlage, wenn du sagst wirtschaftlich 20 plus, da geht es ja eher mehr darum, dass der Grad, also der Effizienzgrad einfach dann komplett in den Keller geht. Ja. Und das ist eben die Herausforderung. Dazu kommt aber noch, dass natürlich du kannst das performancebeste Material finden. Es ist aber auch eine Frage von, wie kannst du es auf so ein Dach bringen oder wie kannst du es in eine Konstruktion bringen, dass es eine gewisse Biegsamkeit, eine gewisse Leichtigkeit vor allem auch hat. Also da kommt man auch wieder so ein bisschen in das erste Thema mit rein, mit Circular Economy. Wie viel Material brauche ich denn eigentlich? Also wie dünn kann ich das ganze Material machen? Und das sind so Fragestellen, die neben der Langzeitstabilität eben noch dazukommen. Deswegen wäre da eher meine Prognose tatsächlich, dass das schon noch einiges an Laborarbeit oder an Umsetzungsarbeit eben auch braucht. Wobei ich da das Ganze positiv sehe. Da ist so ein bisschen, vor allem unser Land, Deutschland, finde ich super gut, weil die viele Leute das einfach annehmen und mittlerweile eigentlich schon als Status quo sehen, dass man eine PV-Anlage oder Solaranlage auf dem Dach hat. Also da ist die Forschungsgelder, die da reinfließen, gar nicht so schlecht, würde ich sagen.
Ja, und wir haben ja auch in Deutschland, obwohl wir nicht so viel Sonne haben im Vergleich zu anderen Ländern in Südeuropa, haben wir ja doch eine sehr hohe Durchdringung von PV-Anlagen auf privaten Häusern. Ich glaube, das ist ja, wie du sagst, wirklich ein sehr gutes Zeichen. Und spannend finde ich, was du gerade angesagt hast, Biegbarkeit. Dass das so neue Themen sind. Wirkungsgrad ist natürlich sehr wichtig und der wird sich weiterentwickeln. Aber gibt es da noch andere Eigenschaften wie Biegsamkeit, wo da viel passiert. Ich habe auch mal gehört von PV-Technik, die man aufsprühen könnte, theoretisch, wenn man es beamen kann, weil jetzt, wenn man noch sich umschaut und die PV-Dächer sieht, das sind doch immer relativ ähnliche PV-Paneele. Gibt es da, kannst du irgendwelche Einblicke geben, was uns da für spannende Innovationen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erwarten wird? Gibt es da irgendwelche interessanten, besonders interessanten Themen? Biegbarkeit hast du schon angesprochen.
Genau, also du hast schon gesagt, das ist das Sprühbarkeit oder wie man das irgendwie auf beispielsweise wäre ein Use Case, wie bekommt man denn das eigentlich in Wände mit rein oder in Farben mit rein? Also da ist ja alles, was die Anwendbarkeit leicht macht, also was quasi keine zusätzlichen Kosten für Installation und so weiter betrifft, ist natürlich hervorragend. Also ich kann dir nur so alles, was man irgendwie in Gebäude integriert, Mobilität, in der Mobilität irgendwie einsetzen kann, da spielt ja Leichtigkeit und Biegsamkeit auch eine Riesenrolle, aber was natürlich klar ist, wenn so ein Auto unterwegs ist, man kann sich vorstellen, vielleicht kann man es im Fenster einbauen, im Lack umsetzen, wäre natürlich so ein Fahrzeug ist ja ständig draußen, wären natürlich so Anwendungsbereiche, was super spannend sind, aber da reden wir jetzt schon wirklich von sehr zukunftsorientierten Dingen, weil es kommt ja, also man muss sich vorstellen, das ist genauso wie mit den Batterien. Das Problem ist ja nie ein einzelnes Material. Das kannst du optimieren. Das kannst du wirklich im Labor perfektesten Wirkungsgrad hinstellen, sondern es ist eigentlich immer ein komplexes Materialsystem, die viele Zielgrößen eben hat, das du optimieren musst. Und das macht es halt immer mit jedem Faktor, in jedem Parameter mehr, den du reinbringst, macht es das Ganze einfach komplex. Sehr schwierig, dass du wirklich das optimalste Material in den kompletten Anwendungsbereichen auch findest. Ja. Das ist in Solar, das ist in Batterie, das kann man auch sagen, Materialien in Windkraft, Materialien für Flugzeuge, Materialien für Defense, wenn man auch das neue Hype-Thema oder Notwendigkeit, wie auch immer, da streiten sich ja auch die Meinungen. Genau, das sind so Sachen, die wir eigentlich immer, die sich bei uns bei Exometer als roter Faden durchziehen.
Genau, du hast angesprochen, historisch wurden natürlich viele Innovationen oder viele technologische Sprünge in Kriegszeiten weiterentwickelt. Deswegen mal schauen, was da für positive Nebeneffekte dann dabei rauskommen. Und ich glaube, die Luftfahrt wird nochmal ein eigenes Thema sein. Ich glaube, da könnte man einen ganzen Podcast überdrehen, ob das mit Batterien sein wird, was sind das Leichtbautechniken oder seid ihr in dem Thema auch aktiv, also wirklich in der Luftfahrt, weil das wäre, glaube ich, auch nochmal ein spannendes, so einen kurzen Einblick zu gewähren, was da passiert, ob ihr da was ihr da für Forschung unternehmt.
Also ja, sind wir. Wir sind ja auch ein Spin-off vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das heißt, da kommen wir eigentlich ja ursprünglich her. Da habe ich ja dann schon einen Aspekt mit Perovskite geteasert. Ja. Sonst natürlich hat viele Anwendungsfälle. Ich meine, man sieht von Drohne bis zu Raketen. Da ist alles mit dabei. Da spielt halt die Leichtigkeit, also im Grunde sind es ähnliche Anforderungen, die wir jetzt für Solar oder für Batterien haben. Leichtigkeit ist eine enorme Rolle, spielt eine enorme Rolle, Langlebigkeit spielt eine enorme Rolle und Energieeffizienz bei unterschiedlichen Themenbereichen. Aber da sind wir unterwegs, ist jetzt nicht unser Kernfokus, weil wir eben industriell sehr gestreut sind. Wir machen eben von Isolationsmaterialien bis hin zu Lackierungen für Flugzeuge oder Batteriematerialien können wir eigentlich alles abdecken. Spannend sind halt so Defense oder German oder die Materialien vom DLR oder so, weil man da viel grüne Wiese forschen kann. Das heißt, da darf man ganz viel in Grundlagenforschung machen. Das ist natürlich für uns sehr, sehr spannend.
Und da sieht man auch wieder, wie sich das mit dem ersten Thema wieder zusammenfügt. Also da die ganzen Materialwissenschaften. Ich glaube, so ein bisschen neben der Energie wird das so ein bisschen, also die Energie ist das große Thema bei der Nachhaltigkeit, Erneuerbaren. Aber du hast viele Beispiele genannt, warum auch die Materialwissenschaften einen extrem wesentlichen Beitrag leisten, weil es ja auch wieder zusammenhängt. Wenn die Fahrzeuge oder Flugzeuge leichter sind, wird auch wieder weniger Energie verbraucht. Und dass es recycelbar und abbaubar ist, sowieso, dass das wichtige Themen sind. Und dann kommen wir eigentlich auch leider schon zum Ende. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du an der Erneuerbar vorbeigeschaut hast. Ich habe auf jeden Fall sehr viele interessante Einblicke mitgenommen und wünsche dir und Exometa auf jeden Fall sehr gutes Gelingen. Eure Arbeit wird gebraucht.
Dankeschön.
Genau, deswegen nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. An alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, Thorsten. Ciao.
Ciao.